Willkommen zur deutschsprachigen Sendung von Radio Prag, sagt Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Marketa Maurova. Einleitend bringen wir einen Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse der vergangenen Woche. Am Montag hat die mährische Stadt Olomouc-Olmütz Besorgnis wegen der Bombendrohungen eines anonymen Erpressers beherrscht. Dieser hatte vom Staat insgesamt 10 Millionen Kronen gefordert. Nach anonymen Anrufen mussten unter anderem eine Chemiefabrik und ein Krankenhaus durchsucht werden. Sprengsätze wurden jedoch nicht gefunden. Die Sicherheitsmaßnahmen, die in der Tschechischen Republik im Zusammenhang mit dem Irakkrieg ergriffen wurden, sind vorerst unverändert geblieben. Premierminister Wladimir Špidla meinte am Montag gegenüber Journalisten, es gebe keine unmittelbaren Hinweise auf drohende Terroranschläge in Tschechien. Seit Ausbruch des Krieges war die Polizei beim Schutz von als gefährdet eingestuften Objekten von 620 Soldaten unterstützt. Seit Dienstag sendet Radio Prag für die Angehörigen der tschechisch-slowakischen ABC-Waffenabwehreinheit in Kuwait. Dem Direktor von Radio Prag, Miroslav Krupička, zufolge sollen diese Programme als eine Art Brücke dienen, die die Soldaten mit ihrem Heimatland verbinde. In der Sendung werden diese unter anderem Stimmen ihrer Familienangehörigen und Bekannten hören können. Die sudetendeutsche Landsmannschaft hat am Dienstag ihr Kontaktbüro in Prag eröffnet. Nach einer Äußerung des Landsmannschaftsvorsitzenden Bernd Possel sei es die Aufgabe des Büros, vor allem einem Dialog zu dienen und Kontakte mit tschechischen Bürgern anzuknüpfen. Die Einrichtung des Büros stößte jedoch in Prag nicht nur auf positives Echo. Einige tschechische Politiker brachten ihre Ablehnung zum Ausdruck. Die Ausbürgerung von 5 irakischen Diplomaten aus der Tschechischen Republik habe das Risiko eines Terrorangriffs auf den Prager Sitz des Senders Radio Free Europe Radio Liberty reduziert. Dies sagte der Direktor des Sicherheits- und Informationsdienstes BIS Jiří Růžek am Mittwoch. Er informierte, dass die irakische Führung einen Anschlag auf den Sender erwogen habe. Das tschechische Kabinett hat auf seiner Sitzung am Mittwoch über die Verteilung von mehr als 4 Milliarden Kronen, das heißt ca. 130 Millionen Euro, entschieden, die Tschechien aus dem Solidaritätsfonds der Europäischen Union für die Beseitigung von im Jahre 2002 entstandenen Hochwasserschaden zugeteilt bekommen hat. Jeder betroffenen Region lässt man denselben von den angerichteten Schäden abgeleiteten Prozentsatz zukommen. Wenn die Tschechische Republik um die Entsendung des Feldlazaretts nach Kuwait ersucht wird, werde man auf kein UNO-Mandat diesbezüglich warten. Dies sagte Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík am Donnerstag. Er verwies darauf, dass die tschechischen Militärärzte ab dem 1. April vorbereitet sein werden, ins Ausland zu reisen. 16 Angehörige einer Spezialeinheit der tschechischen Armee sind am Donnerstag nach Kuwait geflogen. Sie werden dort den Schutz der ersten tschechoslowakischen Chemiewaffenabwehreinheit verstärken. In Prag wurde am Freitag der Parteitag der regierenden Sozialdemokraten eröffnet. Seine Hauptaufgabe ist es, eine neue Parteiführung zu wählen. Soweit die Wochenschau. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung beim nachfolgenden Wochenendprogramm von Radio Prag.
Auch 13 Jahre nach der Wende sind viele Kapitel der kommunistischen Vergangenheit des Landes noch nicht aufgearbeitet. Einen weiteren Beitrag dazu könnten die kürzlich veröffentlichten Namensverzeichnisse der Mitarbeiter des kommunistischen Staatssicherheitsdienstes STB leisten. Oder doch nicht? Mehr über den Stand der Auseinandersetzungen mit dem kommunistischen Erbe Tschechiens erfahren Sie im folgenden Schauplatz von Dagmar Keberlova und Robert Schuster.
Schauplatz. Am Donnerstag vor vergangener Woche versammelten sich bereits seit frühen Morgenstunden Hunderte von Tschechen aus allen Teilen des Landes vor dem Gebäude des Innenministeriums. Als sich dort die Pforten öffneten, eroberten sie die Eingangshalle des Gebäudes fast im Sturm. Alle wollten nämlich zumindest ein Exemplar des an jenem Tag veröffentlichten offiziellen Verzeichnisses der Agenten und Mitarbeiter der früheren tschechoslowakischen Staatssicherheit, STB, mit nach Hause tragen. Als binnen kürzester Zeit die gesamte Auflage von 3000 Stück, weil gratis verteilt, vergriffen war, ist es unter den zu kurz gekommenen fast zu Handgreiflichkeiten gekommen. Das Innenministerium gab daraufhin sofort einen Nachdruck der STB-Listen in Auftrag und versprach, sie allen Interessierten innerhalb der kommenden Wochen wieder zur Verfügung zu stellen. obwohl in den vergangenen 13 Jahren seit dem politischen Umbruch des Jahres 1989 über eine Veröffentlichung der SDB-Verzeichnisse immer wieder diskutiert wurde, schreckte man jedoch in letzter Konsequenz davor zurück, aus Angst vor den möglichen Folgen. Gleich nach der Wende befürchtete man, dass eine Veröffentlichung der Namen zu einer regelrechten Hexenjagd führen könnte. Später wiederum, als einige unter Verdacht der SDB-Mitarbeit stehende Politiker vor Gericht zogen und dort rechtskräftig die Feststellung erwirkten, nicht für die Staatssicherheit gearbeitet zu haben, fing man gänzlich an, nach dem Sinn einer möglichen Veröffentlichung zu zweifeln. Dennoch machten bereits im Frühjahr 1990 erste inoffizielle Namenslisten von SDB-Mitarbeitern die Runde. Verbreitet wurden sie insbesondere vom einstigen Regimekritiker und Bürgerrechtler Peter Cibulka. Obwohl Cibulka nie befriedigend erklären konnte, wie er an die brisanten Unterlagen gelangte, stellten dessen Verzeichnisse lange Zeit den einzigen Versuch einer öffentlichen Auseinandersetzung mit diesem Kapitel der tschechischen Geschichte dar. Heute erklären selbst Spitzenpolitiker, in deren Verantwortungsbereich die Verwaltung der brisanten Listen seinerzeit fiel, wie etwa der frühere Regimekritiker und spätere Innenminister Jan Rummel, dass Cibulkas Verzeichnisse ziemlich getreu den wahren Stand wiedergeben.
Kann also in Anbetracht dessen der jüngste Ansturm auf die offizielle Fassung der SDB-Listen mit den etwa 75.000 Namen als Ausdruck einer gestiegenen Sensibilität vieler Tschechen gegenüber der kommunistischen Vergangenheit interpretiert werden? Das fragten wir Jan Srb vom Amt für die Dokumentation und Ermittlung der Verbrechen des Kommunismus, das beim tschechischen Innenministerium angesiedelt ist. Gegenüber Radio Prag macht er aus seiner Skepsis keinen Hehl.
To, co se dělo minulý týden ve spojitosti vlastně s oficiálním vydáním seznamu.
Das, wozu es letzte Woche im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der offiziellen Liste mit den Namen der Agenten und Mitarbeiter der früheren Staatssicherheit gekommen ist, hängt eigentlich weniger mit einem gestiegenen Interesse der Öffentlichkeit an einer Auseinandersetzung mit dem kommunistischen Regime bzw. der Erforschung der Vergangenheit zusammen. Schon im Jahr 1996 bekamen die Tschechen per Gesetz die Möglichkeit, in ihre Akten einzusehen. Bis zum heutigen Tag haben aber lediglich 3000 Personen davon Gebrauch gemacht, was einer relativ kleinen Zahl entspricht. Ich denke, dass bei vielen diesmal eher der Umstand entscheidend war, dass die Listen gratis vergeben wurden und das zu diesem großen Andrang führte.
Jan Srb meint des Weiteren, dass es ein Fehler gewesen sei, die SDB-Listen ausschließlich über das Innenministerium zu verteilen und nicht etwa der Zentrale, also in erster Linie an die Stadtverwaltungen oder Bibliotheken zu verschicken. Dennoch begrüßt er deren Veröffentlichung, auch wenn, wie er im Gespräch mit Radio Prag meint, das alles mindestens 10 Jahre zu spät komme.
Unabhängig von den langwierigen Debatten um eine Öffnung der Stasi-Archive haben die vergangenen 13 Jahre gezeigt, dass die Aufarbeitung der kommunistischen Vergangenheit ein sehr komplexer Vorgang ist. Zu Beginn stand man dabei in Tschechien vor der Wahl, ob die Geschichte der Jahre 1948 bis 1989 lediglich aufgearbeitet und dokumentiert oder aber auch versucht werden soll, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.
Das Amt für die Dokumentation und Ermittlung der Verbrechen des Kommunismus, welches bereits seit fast 10 Jahren besteht und oft als Pendant zur deutschen Gaukbehörde gesehen wird, hat sich beiden Aufgaben verschrieben. Wie hat sich während dieser Zeit die Ausgangslage dessen Tätigkeit verändert? Der Historiker Jan Srb meint dazu gegenüber Radio Prag.
Z jednoho pohledu se změnilo dost, a to třeba z pohledu přijímání podnětů k zahájení trestního.
Von einem Blickpunkt aus beurteilt hat sich vieles verändert, und zwar, wenn es darum geht, woher wir die Impulse für unsere Arbeit bekommen. Unmittelbar nach der Wende kamen meistens die Betroffenen und folgten mit ihren Erlebnissen auf uns zu, und wir nahmen die Ermittlungen in deren Anliegen auf. Heute ist es ganz anders. Wenn unsere Ermittler heute neue Verfahren gegen damalige Handlanger des kommunistischen Regimes einleiten, dann fast ausschließlich anhand des Studiums von Unterlagen im Archiv. Und erst aufgrund dessen wird dann entschieden, ob das für die Aufnahme eines Ermittlungsverfahrens ausreicht oder nicht, beziehungsweise ob überhaupt gegen jemanden Ermittlungen eingeleitet werden können.
Dennoch ist Jan Srb relativ kritisch gegenüber den bisherigen Erfolgen seiner Behörde, wenn er im Folgenden hinzufügt.
ta bilance si myslím, že není dobrá. Je nám to taky často vyčítáno, že prostě z těch...
Ich meine, dass unsere Bilanz nicht befriedigend ist und es wird uns immer wieder vorgehalten, dass von unzähligen Fällen, die wir ins Rollen brachten, nur die wenigsten zu rechtskräftigen Verurteilungen durch die Gerichte führte. Während der vergangenen knapp 10 Jahre gelang uns dies etwa in höchstens 20 Fällen. Oft passiert es, dass die Gerichte von uns verlangte Akten zurückweisen oder die Verhandlungen immer wieder, aus welchen Gründen auch immer, wiederholt unterbrechen oder vertagen. Ich denke, dass das in vielen Fällen eher ein Problem der Gerichte ist und eigentlich viel über den Stand der Gerichtsbarkeit im Land aussagt. Die Gerichte wenden oft die ihnen bereits jetzt zur Verfügung stehenden Mittel nicht konsequent an, um zum Beispiel die Angeklagten wirklich vor das Gericht zu bringen. In einigen Fällen ist es auch schon passiert, dass ein Gericht in einer bestimmten Frage eine Entscheidung getroffen hat, 2 Jahre später aber das gleiche Gericht im gleichen Fall ganz anders entschied.
Angesichts der erwähnten Schwierigkeiten, einzelne Fälle vor Gericht erfolgreich zum Abschluss zu bringen, konzentriert sich die tschechische GAUK-Behörde seit einigen Jahren auf ihre Dokumentationstätigkeit. Mittlerweile hat das Amt zahlreiche Publikationsreihen herausgebracht, die stets auf detaillierten Recherchen in Archiven aufgebaut sind. Darin sieht der Historiker Jansep auch die künftige Hauptaufgabe seines Amtes, nämlich das Gedenken an die Zeit des Kommunismus, um die vielen Opfer aufrechtzuerhalten.
Aus den Ausführungen Jansepps geht hervor, dass das Amt für die Dokumentation und Ermittlung der Verbrechen des Kommunismus auch in Zukunft in einer gewissen Form bestehen bleibt, wenn es keinen konkreten Fällen mehr nachgehen wird. Diese mehr oder weniger gesicherte Existenz der tschechischen GAUK-Behörde ist im gewissen Sinne etwas Neues. Noch vor einigen Jahren galt nämlich das Dokumentationsamt als ein Kind der Nachwendezeit, das vor allem von Politikern aus dem bürgerlichen Lager gehegt und gepflegt wurde. Als dann vor 5 Jahren erstmals eine linke Regierung in Tschechien an die Macht kam, gab es Befürchtungen, dass die Auflösung der tschechischen GAUK-Behörde zu den ersten Amtshandlungen eines sozialdemokratischen Innenministers gehören würde.
Diese Befürchtungen zeigten sich jedoch bald als unbegründet, wie der Historiker Jansep abschließend erklärt.
Je zajímavé, že právě nebo i ta takzvaně levicová vláda ČSSD za dobu jeho trvání třeba...
Es ist interessant, dass auch die linke sozialdemokratische Regierung einige Schritte tat, die unsere Arbeit verbesserten. So wurde uns etwa eine Vielzahl von bisher daher unter Verschluss gehaltenen Akten aus den Beständen des Innenministeriums zur Verfügung gegeben, wozu alle vorherigen konservativen Innenminister keine Erlaubnis gaben. Es ist tatsächlich so, dass wir in dieser Hinsicht von den Politikern schon lange in Ruhe gelassen werden. Außer den Kommunisten, denen wir natürlich nach wie vor ein Dorn im Auge sind, hat eigentlich gegenwärtig niemand Interesse daran, das Bestehen unserer Behörde in Frage zu stellen, die nach wie vor noch viel zu tun hat und ihre Berechtigung hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, soweit unser heutiger Schauplatz. Vom Mikrofon verabschieden sich von Ihnen
Dagmar Keverlová
und Robert Schuster.
Themawechsel. Mit dem Thema des Reisen in Europa im Jahre 2003 beschäftigt sich nun im folgenden Feuilleton Dagmar Keverlová. Immer wenn ich am Prager Flughafen Ruzyně im Flugzeug sitze, freue ich mich erstens auf das Abheben des Flugzeugs, das mich wieder mal woanders hin befördern wird. Zweitens geht mir, wenn auch sehr kurz, der Gedanke durch den Kopf, dass noch vor 13 Jahren das freie Abheben von meinem Land praktisch unmöglich war. Ist aber das Reisen heute in Europa so einfach und ein reiner Genuss? Wer gerne reist, lässt sich nicht so einfach seine Begeisterung berauben. Oft ist diese jedoch zumindest gleich vorbei, wenn man nach der Landung oder an der Grenze im Zug ermüdend erklären muss, dass man wirklich nicht länger als erlaubt im Land bleiben möchte. Oft hilft ein Rückflugticket. Bei anderen Grenzüberschreitungen muss man sich fragen, wie bei einem Verhör unterziehen. Wohin fahren Sie? Wie lange bleiben Sie dort? Leben Sie nicht mehr in Österreich? Wenn nach all den Fragen die, ob man Deutsch spreche, kommt, weiß man nicht mehr, ob man weinen oder lachen soll. Wut wechselt mit Trauer, aber Zöllner haben schlussendlich immer das letzte Wort. Die Grenzen so dicht wie möglich zu machen, versucht man aber nicht nur in Richtung Kandidatenländer Ausreise, EU-Staaten Einreise, um politisch korrekt zu bleiben. Vor ein paar Tagen ist ein junger Übersetzer aus Barcelona, der immer wieder nach Prag kommt, in Amsterdam bei seiner Zwischenlandung mit dem Hinweis angehalten worden, er müsse jetzt umdrehen, da er kein Rückflugticket habe. Er wisse aber noch nicht, wann er zurückfliege. War den Beamten offensichtlich egal. Die Tschechen seien jetzt bei den Grenzkontrollen auch streng. Wenn er kein Geld für ein Alibi-Ticket gehabt hätte, das er von der allzu besorgten Fluggesellschaft in Prag wieder zurückerstattet bekam, säße er wahrscheinlich noch heute am Amsterdamer Flughafen. Was heißt es also, in Europa im Jahre 2003 zu reisen? Heißt es, je nach Geld und Laune in das erste Flugzeug einsteigen zu können, das einen nach dem langen Winter ans Mittelmeer bringt, mit Freunden die Hochzeit in Brüssel zu feiern, Bücher nach Wien einkaufen zu fahren und einen Kaffee solo, wann immer man Lust hat, in Rom zu trinken? Dies hieße in Europa zu Hause. Ob denn wirklich so ist? Als Antwort möge jeder Europäer seine eigenen Erfahrungen heranziehen. Vom 20. bis zum 23. März fand in Leipzig die Buchmesse statt, auf der sich auch 18 tschechische Verlage präsentierten und in verschiedenen Lesungen 9 tschechische Autoren vorgestellt wurden. Hören Sie mehr über die tschechische Präsenz zur Leipziger Buchmesse im heutigen Kultursalon von Martina Czocke.
Jährlich gibt es in Deutschland 2 Buchmessen, im Herbst in Frankfurt und im Frühjahr in Leipzig. Vom 20. bis 23. März fand die diesjährige Leipziger Buchmesse statt. Unter 1900 Ausstellern befanden sich auch 18 tschechische Verlage. Nach Dana Kalinova, der Leiterin der tschechischen Buchmesse Svět knihy, Welt des Buches, sei die Übersetzung von Büchern tschechischer Autoren ins Deutsche die Brücke zu deren Erscheinen in weiteren Weltsprachen und damit der beste Weg, sie auf den internationalen Buchmarkt zu bringen. Die Leipziger Buchmesse sei auch eine gute Möglichkeit, für tschechische Verlage Kontakte zu knüpfen, betonte sie weiter. Zur Buchmesse in Leipzig gehören immer auch zahlreiche Lesungen. In diesem Jahr wurden auf Autorenlesungen 9 tschechische Dichter und Schriftsteller vorgestellt. Zur Auswahl der Autoren äußert sich der Übersetzer und Moderator vieler tschechischer Lesungen, Mirko Kretsch.
Na, die Auswahl der Autoren wird vom Kulturministerium getroffen. Also mir obliegt es dann wirklich nur, diese Moderation zu machen. Allerdings kenne ich auch die Leute vom Kulturministerium und gebe da also meine Meinung auch kund. Und ich glaube im Endeffekt, dass die Auswahl, das Spektrum, wie man auch heute gesehen hat, ja sehr, sehr breit war und einfach ganz relativ glücklich getroffen ist.
Von tschechischen Verlagen wurden die Dichter Petr Borkovec, Kateřina Rutschenkova und Zbigněk Heda und die Schriftsteller Emil Hackl, Josef Nesvatba und Jaroslav Odisch sowie die Autobiografin der Opernsängerin Sonja Červená vorgestellt. Der deutsche Aufbauverlag präsentierte darüber hinaus Lenka Reinerowa und der österreichische Czernin Verlag die deutsche Übersetzung von Patrick Orzetnitz, Europäana. Außerdem las der Autor Miloš Urban im Rahmen der Reihe Willkommen zu Hause, Europa im Übergang, einen Essay zu diesem Thema. Hören Sie daraus jetzt einen Auszug.
Sehr geehrte Damen und Herren, eine Warnung vorab. Ich spreche hier weder für Politiker noch für Geschäftsleute, nicht für Fernsehzuschauer oder Fans von Karel Gott, sondern für Intellektuelle, Künstler und Ökologen. Anders kann ich es nicht. Ich rechne mich selbst zu Ihnen und halte Sie, mich inbegriffen, für eine bedrohte Art. Darauf mache ich im Voraus aufmerksam, damit keiner auf die Idee kommt, dass ich hier im Namen aller Tschechen das Wort ergreife.
Die Buchmesse war zwar gut besucht, aber auch überschattet vom Beginn des Irakkrieges, worauf einige Autoren, unter anderem Lenka Reinerowa, in ihren Lesungen deutlich Bezug nahmen.
Und jetzt bin ich also ein bisschen überrascht, zu sehen, dass diese riesengroße Sache sogar voll ist. Ich bin Ihnen heute besonders dankbar, dass Sie gekommen sind, denn ich glaube, es ist leider nicht ein Tag wie jeder andere. Wir sind konfrontiert damit, dass glücklicherweise noch nicht auf unserem Kontinent, aber in unserer Welt wiederum einmal ein Krieg ausgebrochen ist. Ehrlich gesagt, ich habe gehofft, dass ich einem solchen Erlebnis nicht mehr Zeuge sein muss. Aber wir wollen heute nicht über diesen Krieg sprechen. Ich dachte nur, wir können auch nicht so tun, als ob wir nicht wissen, was passiert ist.
Dennoch war die Buchmesse, was die Besucherzahlen und die Anzahl der Aussteller anging, ein großer Erfolg. Auch die Lesungen wurden regelmäßig gut besucht. Am Samstag las die tschechische Mezzosopranistin Sonja Červina aus ihrer Autobiografie. Červinas Name durfte nach ihrer Flucht in den Westen in der ehemaligen Tschechoslowakei jahrzehntelang nicht mehr genannt werden. Sie sang in vielen großen Opernhäusern Westeuropas und der USA und arbeitete nach der Beendigung ihrer Karriere als Opernsängerin als Schauspielerin am Thalia Theater Hamburg. Dort wirkte sie zuletzt in Poetry von Robert Wilson und Lou Reed mit. Über die Atmosphäre der Leipziger Buchmesse zeigt sie sich begeistert.
Und ich finde das faszinierend, diese Atmosphäre und dieses Interesse an Büchern und an Kultur. Es ist einfach eine ganz andere Welt, als sonst in der Welt herrscht. Man wird hier sehr glücklich und sehr sauber.
Neben vielen ins Deutsche übersetzten Büchern wurden auch drei Ausschnitte aus Texten vorgestellt, die eigens für die Buchmesse übersetzt wurden und noch nicht in Deutsch erschienen. Dazu gehörten die Bücher Hölle Banisch von Josef Neswadba, Der Himmel unter Berlin von Jaroslav Rudisch und die Erzählung Amerika ist halt einfach Amerika von Emil Hackel. Hören Sie jetzt einen Ausschnitt aus dieser Erzählung von Emil Hackel, die bisher nur in der Zeitschrift Tiden erschien.
Ich steuerte auf den einzigen leeren Tisch zu und ich hatte es noch nicht mal geschafft zu bestellen, als schon Mikisch in der Tür auftauchte. Hinter Mekisch Ivanka und hinter ihnen noch irgendeine kleinere, langhaarige Frau. Das hier ist Mrs. Shapiro aus Kalifornien, stellt uns Mikisch vor. And this is Honzik. Was haben Sie denn hier für ein Fass? Staropramen, sagte ich und gab der kleinen Frau die Hand. Sie hatte eine harte Handfläche und einen Druck wie ein Maurer.
Bei vielen dieser Lesungen wurde vom Publikum mehrfach deutlich der Wunsch geäußert, die Bücher mögen doch bitte ins Deutsche übersetzt werden. Obwohl die Lesungen oft nur kurz waren und die Autoren eher skizzenhaft vorstellten, wurde vielfach Interesse an den präsentierten tschechischen Autoren geweckt. Hören Sie zur Auswahl und zum Ziel der Lesungen noch einmal den Übersetzer und Moderator Mirko Kretsch.
Es ist immer zu wenig Zeit, die Lesungen sind zu kurz, das ist natürlich klar. Aber das werden wahrscheinlich alle sagen, auch Länder, die jeden Tag 5 Stunden Autorenlesungen hier vielleicht veranstalten, werden immer noch sagen, es ist zu wenig, wir haben eigentlich mehr zu bieten. Natürlich hat die tschechische Literatur noch viel mehr zu bieten. Aber ja, man muss sich immer beschränken, das sind so äußere Zwänge und deshalb ist es schon okay, man würde sich mehr wünschen, aber wir versuchen immer das Beste draus zu machen, um möglichst vielschichtiges Bild zu geben von der tschechischen Literatur. Und wie gesagt, Informationen kann man dann eben immer noch auch am Stand kriegen, aber natürlich sind solche Lesungen so eher so zu kräftig, weil da Leute angelockt werden, sich überhaupt damit vielleicht zu beschäftigen, die es noch nicht kennen.
Das letztgenannte Ziel wurde eindeutig erreicht. Die Resonanz aus dem Publikum war durchweg groß. Die Besucher nahmen sich Zeit für die Lesungen und die Autoren, was zum Teil sicher an der besonderen Atmosphäre der Leipziger Buchmesse liegt. Mirko Kretsch beschreibt diese wie folgt.
Die Resonanz ist eigentlich, also ich finde es immer sehr nett, was aber prinzipiell an Leipzig liegt, dass in Leipzig ein Publikum da ist, das erwartet, dass sie überall gelesen wird, dass sich dafür interessiert, dass auch deshalb herkommt, um Sachen zu hören, um, was weiß ich, Autoren kennenzulernen, um irgendwas zu erleben. Also ich kann das selber sehr gut auch nachvollziehen, denn es ist toll, wenn man so einen ganzen Tag hier sich erschlagen lässt von diesem Angebot und einfach sich mal eine halbe Stunde hinzusetzen und jemand erzählt einem eine Geschichte, das ist total prima.
Inwieweit die Leipziger Buchmesse auch wirtschaftlichen Erfolg mit sich bringt oder Übersetzungen nach sich zieht, wird sich wohl erst in den folgenden Monaten zeigen. Kontakte sind auf jeden Fall geknüpft und Interesse geweckt. Die Präsenz tschechischer Literatur auf der Buchmesse konnte es durchaus mit der Schweiz oder Österreich aufnehmen, was immerhin ein guter Schritt in Richtung europaweiter Präsenz tschechischer Bücher jenseits bereits namhafter Autoren bedeutet. Hören Sie zum Abschluss noch einmal den Moderator der meisten tschechischen Lesungen, Mirko Kretsch.
Und deshalb bin ich einfach froh, dass es das in Leipzig gibt. Eigentlich ist es egal, wie viele Leute kommen. Wir hatten Glück, dass es immer voll war, sogar die Lyriklesung am Freitagmittag um 12 Uhr, was eigentlich erstmal per se eine komische Zeit ist, es war eigentlich voll. Und die Leute haben zugehört, es ging 1,5 Stunden, 3 Lyriker. Es macht einfach Spaß, wenn man merkt, dass Leute sich geschäftlich denkt, saß ja doch ein oder die andere darunter, die dann vielleicht das in Kanäle lenken kann, wo dann auch geschäftlich was draus wird, dass man vielleicht irgendwelche tschechischen Autoren dann auf dem deutschen Markt unterbringen kann.
Das war ein Überblick über die Buchmesse, die kürzlich in Leipzig stattfand. Fürs Zuhören bedankt sich ganz herzlich Martina Czocke.
Und damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Im Namen der Beteiligten verabschiedet sich am Mikrofon Jitka Matkova. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Rádio Praha vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.30, 11 hodin a od 13 hodin 30 minut.